Tagtäglich erhielt Scheweck Einladungen zu Empfängen, Einweihungen, Eröffnungen und so weiter. Einigen folgte er, weil er mit einer Mission nach Oras gekommen war und versuchen musste, sie zu erfüllen. Er musste den Gedanken der Brüderlichkeit propagieren, er musste die Solidarität der beiden Welten repräsentieren. Er sprach, und die Leute hörten ihm zu und sagten, wie wahr. Er wunderte sich, dass die Regierung ihn nicht am Sprechen hinderte. Wahrscheinlich hatte Tschifolisk aus ganz bestimmten Gründen das Ausmaß der hier herrschenden Kontrolle und Zensur übertrieben. Scheweck predigte reinen Anarchismus, und niemand verbot es ihm. Aber war es überhaupt nötig, es zu verbieten? Ihm kam es vor, als spräche er immer wieder vor demselben Publikum, gut gekleidet, gut genährt, gute Manieren, lächelnd. Gab es denn überhaupt keine anderen Menschen auf Oras? Es ist das Leiden, das die Menschen einander näher bringt, sagte Scheweck, wenn er vor ihnen stand, und sie nickten und sagten, wie wahr. Allmählich begann er sie zu hassen, und als er es merkte, akzeptierte er ihre Einladung nicht mehr. Doch das bedeutete das Eingeständnis seines Misserfolgs und eine noch stärkere Isolierung. Er tat nicht, wozu er hergekommen war. Nicht sie haben mich abgewiesen, sagte er sich, sondern ich war es, wie immer, der sich zurückgezogen hat. Er war einsam, bedrückend einsam unter all den Menschen, die er jeden Tag sah. Das Schlimmste war, dass er keinen Kontakt hatte, keine Berührungspunkte. Er hatte das Gefühl, in all diesen Monaten auf Oras kein einziges Mal jemanden oder etwas wirklich berührt zu haben. Eines Abends, beim gemeinsamen Essen der Professoren, sagte er, »Wissen Sie, ich weiß eigentlich gar nicht, wie Sie hier leben. Ich sehe Privathäuser nur von außen. Von innen kenne ich nur Ihre Nicht-Privaträume, Versammlungssäle, Refektorien, Labors.« Am nächsten Tag fragte Oie Scheweck ein wenig steif, ob er ihn am folgenden Wochenende zu Hause besuchen und über Nacht bleiben wolle. Das Haus, nach Orasti-Maßstäben eine bescheidene Mittelklasse-Villa, wahrscheinlich auch älter als die anderen, lag in Amoeno, einem Dorf wenige Kilometer von Ioiun entfernt. Es war vor etwa 300 Jahren gebaut worden, aus Stein, mit holzvertäfelten Zimmern. Der charakteristische Ioti-Doppelbogen bestimmte auch hier die Form von Fenster und Türrahmen. Die geringe Anzahl von Möbeln fiel Scheweck sofort angenehm auf. Mit ihren glatten, blank gebohnerten Fußbodenflächen wirkten die Räume asketisch und groß. Inmitten der extravaganten Dekorationen und Einrichtungen der öffentlichen Gebäude, in denen die Empfänge, Einweihungen und so weiter stattfanden, hatte sich Scheweck immer unwohl gefühlt. Die Orasti besaßen Geschmack, doch dieser schien sich häufig mit einer Neigung zum Prunk, zum auffallenden Luxus in Konflikt zu befinden. Der natürliche, ästhetische Ursprung des Wunsches, Dinge zu besitzen, wurde hier durch ökonomische Zwänge und durch Konkurrenzdenken verfälscht, was sich wiederum auf die Qualität der Dinge auswirkte. Alles, was dadurch erreicht wurde, war eine Art mechanischer Üppigkeit. Hier dagegen herrschte Schönheit, erreicht durch kluge Zurückhaltung. An der Haustür nahm ihm ein Diener den Mantel ab. Oies Frau kam aus der Souterrain-Küche herauf, wo sie der Köchin Anweisungen gegeben hatte, und begrüßte Scheweck herzlich. Bei der Unterhaltung vor dem Abendessen wandte sich Scheweck fast ausschließlich und mit einer Freundlichkeit, einem so ausgeprägten Wunsch, ihr zu gefallen, an sie, dass er selbst überrascht war. Aber es tat so gut, endlich wieder mit einer Frau zu sprechen. Kein Wunder, dass er sich ausgeschlossen und isoliert gefühlt hatte, in einem künstlichen Zustand nur unter Männern. Immer nur unter Männern. Ohne die Spannung und Faszination, die in der sexuellen Differenz liegt. Und Seva Oie war faszinierend. Wenn er die feinen Konturen an Hals und Schläfen betrachtete, vergaß er sogar seine Abneigung gegen die Urasti-Mode, Frauen den Kopf kahl zu scheren. Sie war still, beinahe schüchtern. Er versuchte ihr Vertrauen einzuflößen und freute sich sehr, als er anscheinend Erfolg damit hatte. Beim Abendessen gesellten sich zwei Kinder zu ihnen. Seva Uir entschuldigte sich. Heutzutage finde man in der Gegend nirgends ein brauchbares Kindermädchen, erklärte sie. Scheweck stimmte ihr höflich zu, obwohl er nicht wusste, was ein Kindermädchen war. Er betrachtete die Jungen mit derselben Erleichterung, derselben Freude, mit der er die Gegenwart ihrer Mutter genoss. Seit seiner Abreise von Anaris hat er fast keine Kinder mehr gesehen. Es waren sehr saubere und ruhige Kinder, gekleidet in blaue Samtanzüge, und sie sprachen nur, wenn sie gefragt wurden. Shevek bestaunten sie als ein Wesen aus dem Weltraum. Der Neunjährige war sehr streng mit seinem siebenjährigen Bruder, flüsterte ihm zu, man dürfe Fremde nicht anstarren, und kniff ihn kräftig, als er nicht gehorchte. Der Kleine wehrte sich und versuchte, ihn unter dem Tisch zu treten. Er hatte das Prinzip der Überlegenheit scheinbar noch nicht anerkannt. Uie war zu Hause ein ganz anderer Mensch. Seine verschlossene Miene öffnete sich, und er sprach nicht mehr schleppend. Seine Familie begegnete ihm mit Respekt, doch dieser Respekt war gegenseitig. Shevek hatte einige von Uies Ansichten über Frauen gehört und war daher überrascht, als er feststellen musste, dass Uie seine Frau höflich, ja sogar behutsam behandelte. »Das ist Ritterlichkeit«, dachte Shevek, der dieses Wort erst kürzlich gelernt hatte. Doch schon bald revidierte er sein Urteil. Es war viel mehr. Uie liebte seine Frau und vertraute ihr. Er verhielt sich ihr und seinen Kindern gegenüber genauso, wie es ein Anaresti tun würde. Zu Hause schien er plötzlich ein schlichter, brüderlicher, einfach ein freier Mensch zu sein. Für Shevek war es ein sehr enger Rahmen der Freiheit, eine sehr kleine Familie, aber er fühlte sich hier so wohl, fühlte sich selber so viel freier, dass er nicht kritisieren wollte. In einer Gesprächspause sagte der kleine Junge plötzlich mit heller, klarer Stimme, »Herr Shevek hat aber keine sehr guten Manieren.« »Warum denn nicht?« sagte Shevek, bevor Uies Frau den Jungen tadeln konnte. »Was habe ich denn getan?« »Du hast nicht Dankeschön gesagt.« »Wofür?« »Als ich dir die Schüssel mit den Gurken gereicht habe.« »Inni, sei still!« »Sadik, egoisiere nicht!« Der Ton war haargenau der gleiche. »Ich dachte, du wolltest sie mit mir teilen. Waren sie denn ein Geschenk?« »In meiner Heimat bedankt man sich nur für Geschenke. Alles andere teilen wir miteinander, ohne darüber zu sprechen.« »Hättest du die Gurken gerne zurück?« »Nein, ich mag sie nicht.« Der Kleine sah Shevek mit dunklen, sehr klaren Augen forschend an. »Das macht es besonders leicht, sie zu teilen,« erklärte Shevek. Der Ältere wand sich vor Verlangen, Inni zu kneifen, doch dieser zeigte lachend seine kleinen, schneeweißen Zähne. Nach einer Weile, in einer anderen Gesprächspause, neigte er sich zu Shevek hinüber und fragte leise, »Möchtest du meinen Otter sehen?« »Ja.« »Er ist im Garten. Mutter hat ihn rausgesetzt, weil sie dachte, dass er dich stört. Manche Erwachsene mögen keine Tiere.« »Oh, ich mag sie gern. Bei mir zu Hause gibt es keine Tiere.« »Wirklich?« Der ältere Junge starrte ihn verblüfft an. »Vater, Herr Shevek sagt, dass es bei ihm zu Hause keine Tiere gibt.« Inni starrte ihn ebenfalls an. »Aber was habt ihr dann?« »Andere Menschen, Fische, Würmer und Holumbäume.« »Was sind Holumbäume?« Bei diesem Thema blieben sie eine halbe Stunde. Zum ersten Mal wurde Shevek von Urasti gebeten, etwas über Anaris zu erzählen. Die Fragen stellten zwar die Kinder, aber die Erwachsenen hörten gespannt zu. Die ethischen Grundsätze sparte Shevek sorgfältig aus. Er war nicht gekommen, um die Kinder seiner Gastgeber zu indoktrinieren. Er schilderte ihnen einfach, wie es in der großen Staubwüste aussah, wie es in Abenai war, was für Kleider sie trugen, was die Leute taten, wenn sie neue Kleider brauchten, was die Kinder in der Schule lernten. Dieser letzte Punkt entwickelte sich entgegen seiner Absicht schließlich doch zur Propaganda. Inni und Erhevi waren begeistert von dem Stundenplan, zu dem Ackerbau, Tischlern, Abfallverwertung, Drucken, Klempnern, Straßenbau, Dramenschreiben und alle anderen Tätigkeiten des Kommunenlebens Erwachsener gehörten und von seinem Eingeständnis, dass niemand jemals für etwas bestraft wurde. Obwohl man manchmal gezwungen wird, auf eigenen Wunsch für einige Zeit wegzugehen, erklärte er. »Aber was«, Uie stieß die Frage hervor, als hätte er sie lange und unter großem Druck zurückgehalten, »was bringt die Leute dazu, sich anständig zu verhalten? Warum berauben und ermorden sie sich nicht gegenseitig?« »Weil niemand etwas besitzt, das man ihm stehlen oder rauben könnte. Wer etwas braucht, holt es sich aus dem Magazin. Und was die Gewalttätigkeit betrifft, naja, ich weiß nicht, Uie. Würden sie mich einfach so umbringen wollen, und wenn sie es wollten, würden sie sich von einem Gesetz daran hindern lassen? Zwang ist das am wenigsten geeignete Mittel, die Ordnung aufrechtzuerhalten.« »Na schön, aber wie bringen sie die Leute dazu, die Drecksarbeit zu verrichten?« »Was für Drecksarbeit?« fragte Uies Frau, die nicht gleich begriff. »Müllabfuhr, Gräberschaufeln«, erklärte Uie, und Shevek fügte hinzu, »Quecksilberabbau.« Fast hätte er auch noch gesagt, »Kotverarbeitung«, aber er erinnerte sich noch rechtzeitig an das Tabu, mit dem die Joti alle Fäkalwörter belegt hatten. Schon während der ersten Zeit seines Aufenthalts auf Uras hatte er festgestellt, dass die Urasti zwar zwischen Bergen von Exkrementen lebten, aber niemals über Scheiße sprachen. Die verrichten wir alle. Aber niemand braucht das lange zu tun, es sei denn natürlich, man mag diese Arbeit. An jeweils einen Tag in jeder Dekade werden wir vom Kommunenausschuss oder vom Blockausschuss, wer immer gerade Leute braucht, zu derartigen Arbeiten aufgefordert. Wir sind alle in Turnuslisten erfasst. Und die unangenehmen und gefährlichen Arbeiten, wie zum Beispiel in den Quecksilberminen und Fabriken, werden gewöhnlich nur für jeweils ein halbes Jahr im Leben zugeteilt. Aber dann besteht ja die ganze Belegschaft nur aus Leuten, die den Job gerade erst lernen. Richtig, es ist nicht sehr effizient. Aber was wollen wir tun? Wir können einem Menschen nicht befehlen, eine Arbeit anzunehmen, bei der er nach ein paar Jahren entweder umkommt oder zum Krüppel wird. Warum sollte er das tun? Kann er den Befehl verweigern? Es ist kein Befehl, Uie. Er geht zum Büro der Abteil und sagt, ich möchte gern dieses oder jenes tun, habt ihr etwas für mich? Und dann wird ihm mitgeteilt, wo es Arbeit für ihn gibt. Aber warum melden sich denn überhaupt Leute für die Drecksarbeit? Warum akzeptiert ihr diese 10-tägigen Jobs? Weil wir sie gemeinsam tun. Und noch aus anderen Gründen. Wie Sie wissen, ist das Leben auf Anaris karg. In den kleineren Kommunen gibt es nicht viel Unterhaltung und gerade dort fällt eine Menge Arbeit an. Wenn man also ständig in einem mechanischen Webstuhl arbeitet, dann ist es am 10. Tag ein Vergnügen, ins Freie zu gehen, um eine Rohrleitung zu verlegen oder einen Acker zu pflügen. Und auch, um mal mit anderen Menschen zusammen zu sein. Und dann gibt es natürlich auch eine gewisse Herausforderung. Hier glauben die Menschen, der einzige Anreiz zur Arbeit seien finanzielle Gründe, die Notwendigkeit, Geld zu verdienen oder der Wunsch, Profit zu machen. Aber wo es kein Geld gibt, kommen die wirklichen Motive vielleicht deutlicher ans Licht. Die Menschen tun ihre Arbeit gern und es macht ihnen Spaß, sie gut zu machen. Sie nehmen gefährliche und schwere Arbeiten auf sich, weil sie stolz darauf sind, dass sie es schaffen, weil sie damit, wir nennen es egoisieren, vor den Schwächeren angeben können. Hey, seht mal, ihr Schwächlinge, wie stark ich bin. Verstehen Sie? Was ein Mensch gut macht, das macht er auch gern. Im Grunde ist das wieder das alte Problem des Zwecks und der Mittel. Letztlich wird die Arbeit um ihrer selbst willen getan. Sie ist die beständigste Freude im Leben. Dem individuellen Bewusstsein ist das klar, dem sozialen Bewusstsein, der Meinung der Mitmenschen aber ebenfalls. Einen anderen Lohn gibt es auf Anaris nicht und es gibt auch kein anderes Gesetz. Nur die eigene Freude daran und die Achtung der Mitmenschen, das ist alles. Unter diesen Bedingungen wird die Meinung der anderen zu einem sehr starken Antriebsfaktor. Lehnt sich denn nie jemand dagegen auf? Möglicherweise nicht häufig genug, sagte Scheweck. Arbeiten wirklich alle so schwer, fragte Uies Frau. Was passiert denn mit einem Mann, der da nicht mitmachen will? Naja, der zieht eben weiter. Die anderen haben irgendwann die Nase voll von ihm. Sie machen sich über ihn lustig, springen härter mit ihm um oder verprügeln ihn sogar. In einer kleineren Kommune kommen sie vielleicht überein, seinen Namen von der Essensliste zu streichen, so dass er selbst kochen und allein essen muss. Das ist sehr demütigend. Also zieht er weiter, lässt sich in einer anderen Kommune nieder und muss dann möglicherweise wieder weiter. Manche tun das ihr Leben lang. Nutschnibi werden sie genannt. Ich bin auch eine Art Nutschnibi. Ich bin hier, um meinem Arbeitsauftrag aus dem Weg zu gehen. Ich bin nur weiter fortgezogen als die anderen. Scheweck sagte es ganz ruhig. Falls ein Anflug von Bitterkeit in seiner Stimme lag, war er für die Kinder nicht zu erkennen und den Erwachsenen unverständlich. Trotzdem folgte seinen Worten ein kurzes Schweigen. »Ich weiß nicht, wer hier die Schmutzarbeit verrichtet«, sagte er schließlich. »Ich sehe nie, dass jemand sie tut. Das ist seltsam. Wer tut sie? Warum tun diese Leute sie? Erhalten sie mehr Geld dafür?« »Für die gefährlichen Arbeiten ja, manchmal. Für die niederen Arbeiten nicht, sogar weniger.« »Aber warum tun sie sie dann?« »Weil niedriger Lohn besser ist als gar keiner«, antwortete Uhie, und die Bitterkeit in seiner Stimme war nicht zu überhören. Seine Frau bat ihn nervös, das Thema zu wechseln, aber er fuhr fort. »Mein Großvater war Hausdiener, hat 50 Jahre lang in einem Hotel die Fußböden geschrubbt und schmutzige Bettwäsche gewechselt. 10 Stunden am Tag, 6 Tage pro Woche, damit er und seine Familie etwas zu essen hatten.« Uhie hielt abrupt inne, blickte erst Scheweck auf die altbekannte misstrauische Weise an, dann seine Frau. Diese erwiderte seinen Blick nicht. Sie lächelte und sagte mit nervöser, kindlicher Stimme: Demaeres Vater war ein sehr erfolgreicher Mann. Als er starb, war er Besitzer von 4 Firmen. Sie lächelte wie ein Mensch, der Schmerzen leidet, und presste ihre schmalen, dunklen Hände fest aufeinander. »Ich nehme mal an, auf Anaris gibt es keine erfolgreichen Männer«, sagte Ohir voller Sarkasmus. Dann kam die Köchin herein, um die Teller zu wechseln, und er verstummte. Der kleine Inni, der wusste, dass die ernsthafte Unterhaltung stillstand, solange die Köchin im Raum war, fragte laut: »Mutter, darf ich Herrn Scheweck nach dem Essen meinen Otter zeigen?« Als sie ins Wohnzimmer zurückgingen, durfte Inni seinen Liebling hereinbringen, einen halb ausgewachsenen Landotter, auf Uras ein häufig vorkommendes Tier. Sie waren schon in prähistorischen Zeiten domestiziert worden, wie Ohir erklärte, zuerst als Fischretriever, dann als Haustiere. Das Tier hatte kurze Beine, einen gewölbten, schlanken Rücken und glänzendes, dunkelbraunes Fell. Es war das erste frei herumlaufende Tier, das Scheweck aus der Nähe sah, und es hatte weniger Angst vor ihm, als er vor dem Tier. Die weißen, scharfen Zähne waren respekteinflößend. Vorsichtig und nur, weil Inni ihn dazu drängte, streckte er die Hand aus und streichelte den Otter. Das Tier richtete sich auf die Hinterbeine auf und sah ihn an. Seine Augen waren dunkel, goldgesprenkelt, klug, neugierig, unschuldig. »Amar«, flüsterte Scheweck, zutiefst bewegt von diesem Blick, der die Kluft zwischen ihrer beider Dasein überbrückte. »Bruder«. Der Otter grunzte, ließ sich wieder auf alle Viere fallen und untersuchte neugierig Scheweks Schuhe. »Er mag dich«, stellte Inni fest. »Ich mag ihn auch«, erwiderte Scheweck ein bisschen traurig. Jedes Mal, wenn er ein Tier, den Flug der Vögel oder die goldene Pracht der herbstlichen Bäume sah, beschlich ihn diese Traurigkeit und wies ihm die Grenze seiner Freude. Zwar dachte er in solchen Momenten nicht bewusst an Takwa, an ihre Abwesenheit, es war eher so, als sei sie bei ihm, obwohl er nicht direkt an sie dachte. Es war, als enthielten die Schönheit und die Fremdartigkeit der Tiere und Pflanzen auf Uras eine Botschaft von Takwa, die all dies nie sehen würde, deren Vorfahren seit 7 Generationen kein einziges Mal das warme Fell eines Tieres berührt oder im Schatten der Bäume den Flügelschlag eines Vogels gesehen hatten. Er verbrachte die Nacht in einem Schlafzimmer unter dem Dach. Das Zimmer war kalt. Eine willkommene Abwechslung nach den ständig überheizten Räumen in der Universität. Und einfach eingerichtet. Ein Bett, Bücherregale, eine Kommode, ein Sessel und ein gestrichener Holztisch. Wie zu Hause, dachte er und ignorierte die Höhe des Bettes und die weiche Matratze, die feinen Wolldecken und Seidenlagen, die Elfenbeinfiguren auf der Kommode, die Ledereinbände der Bücher und die Tatsache, dass dieses Zimmer mitsamt seiner Einrichtung, das Haus, in dem es sich befand, und der Boden, auf dem das Haus stand, Privateigentum waren. Das Privateigentum von Demaere Ohir, obwohl der es nicht gebaut hatte und auch die Fußböden nicht schrubbte. Energisch schob Scheweck diese lästigen Spitzfindigkeiten beiseite. Es war ein hübsches Zimmer und unterschied sich gar nicht so sehr von einem Einzelzimmer in einem Wohnheim. Im Schlaf träumte er von Takwa. Er träumte, dass sie neben ihm im Bett lag, dass sie ihn in die Arme nahm, ihren Körper an den seinen schmiegte. Aber wo, in diesem Zimmer waren sie? Sie waren zusammen auf dem Mond, es war kalt und sie gingen spazieren. Es war eine flache Welt, dieser Mond, überall mit einer bläulich-weißen Schneedecke überzogen. Obwohl diese Schneedecke nur sehr dünn war und wenn man sie beiseite fegte, kam der weiß schimmernde Boden zum Vorschein. Er war tot. Alles war tot hier. »In Wirklichkeit ist es ganz anders«, sagte er zu Takwa, weil er wusste, dass sie Angst hatte. Sie wanderten auf irgendetwas zu, auf eine ferne Linie, zart und durchscheinend wie Plastikfolie, eine ferne, kaum sichtbare Barriere, die sich quer über die weiß beschneite Ebene zog. Im tiefsten Herzen fürchtete sich Scheweck davor, sich ihr zu nähern. Doch zu Takwa sagte er: »Wir sind bald da.« Sie gab keine Antwort.